Ohne den Heiligen Geist würde es Gemeinde nicht geben, würden wir keine Gewissheit haben, dass wir Gottes Kinder sind. Ohne den Heiligen Geist würde es das Evangelium gar nicht so ausbreiten. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes, die Beglaubigung durch die mitfolgenden Zeichen. Ja, an Pfingsten wird sicherlich in ganz vielen, wenn nicht sogar in allen Kirchen, irgendwie über den Heiligen Geist gesungen, gebetet und gepredigt. Und es gibt ja Kirchen, die so verschiedene, Akzente setzen, allein schon durch die Namensgebung. Also wenn eine Kirche Martin-Luther-Kirche heißt, dann geht man davon aus, dass zumindest in der Gründerzeit dieser Gemeinde Martin Luther irgendwie oder seine Schriften irgendeine Rolle gespielt haben. Es gibt auch eine Osterkirche, habe ich auch schon mal gehört, Kreuzkirche. Ja. Ich weiß nicht, ob es so typische Gemeinden gibt, die Pfingstgemeinde heißen, als Name einer Ortsgemeinde, zum Beispiel im evangelischen oder katholischen Bereich, kann es auch geben, wer weiß. Aber es gibt eben eine ganze Bewegung, ja, eine weltweite Bewegung, die sich irgendwie auf Pfingsten bezieht, wo man doch sagen kann, eigentlich wieso, das Kreuz steht doch im Mittelpunkt, der Auferstandene, der erhöhte Herr, ja, steht da ja auch. Ja. Und trotzdem ist es etwas ganz Außergewöhnliches, dass in dieser besonderen Weise auch der Akzent, ein Akzent auf den Heiligen Geist gelegt wird. Und deswegen wird man so eine Predigt, wie ihr sie jetzt vernehmt, nicht überall hören. Ja? Das ist schon etwas, wo man sagen kann, okay, da gehen dann die Erwartungen und die Auslegungen dieser wunderbaren Texte, von denen wir auch schon einige gehört haben, dann durchaus weit auseinander. Wir holen jetzt nochmal aus vom Missionsbefehl, den wir ja aus dem Matthäus-Evangelium am Ende kennen, Matthäus 28, aber den es auch bei Markus 16 gibt. Am Ende vom Markus-Evangelium ist fast gleichlautend auch dieses geht hin in alle Welt und so weiter. Ja? Und da wird aber nochmal Bezug genommen, ganz konkret auf den Heiligen Geist und seine Gaben. Bevor jemand, der sich ein bisschen mehr auskennt, mal nachguckt oder eine Einheitsübersetzung oder irgendwas anderes zur Hand nimmt, tatsächlich wird der Schluss des Markus-Evangeliums bestritten, dass er echt ist. Aus verschiedenen Gründen. Quellenlage ist 50-50 ungefähr. Ja, es gibt so alte Textzeugen, ich will euch damit jetzt nicht langweilen, aber so ganz alte, vollständige Kodizes. In zwei ist er drin, in zwei nicht. Das ist also so 50-50. Ich kann euch nur so viel sagen, ich habe ein Bibelübersetzerforum besucht, wo ich eingeladen werde, weil ich selbst auch eine NT-Übersetzung beigesteuert habe. Und fahre ich nächstes Wochenende wieder hin, Freitag, Samstag, freue ich mich schon sehr darauf. Es ist ein Highlight des Jahres, weil da sauge ich ganz viel auf und korrespondiert auch das, was ich so erforsche, auch mit dem, was die entsprechenden Vortragenden dort auch haben. Und da gab es einen langen Vortrag, ich weiß nicht, das war noch, glaube ich, in der Corona-Zeit mit 16 PowerPoint-Präsentationen oder also einzelnen Folien. Ein Professor aus Südafrika auf Englisch, aber der hat diese Folien vorgelegt, der hat das bis ins Kleinste belegt, warum dieser Schluss vom Markus-Evangelium unbedingt authentisch dazugehört, auch erklärt, warum, wenn man diesen Text bestreitet, das nicht mit dem Vers 8 aufhören kann und viele, viele, viele andere, das sprachliche Argument über das Markus-Evangelium, der seinen Wortschatz. Also das kann man bis ins Kleinste analysieren. Und nur so viel, falls jemand irgendein Schlauberger, also kein Eichberger, sondern ein Schlauberger mal durchkommt, ja, und sagt, ja, das ist nämlich eine knallharte Stelle eigentlich. Ja. Aber falls einer dann kommt und sagt, ja, das gehört ja gar nicht dazu. Ja, dann also kann man wirklich sagen, es gibt sehr, sehr kluge Leute, die das wirklich besser wissen. Gut, also das nochmal so ganz am Rande. Also, gucken wir uns diese Version des Missionsbefehls aus Markus mal an. Und er sprach zu ihnen, Markus 16, Vers 15, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Deswegen dulden wir auch Hunde im Gottesdienst. Wenn sie sich unterordnen. Genau. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Fremdsprachen, in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel, analog zu dem, was aus Lukas 24 gelesen wurde, und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen, steht doch dahinter. Das steht übrigens auch nicht überall. Das Amen ist egal. Aber so vom Prinzip her. Ja? Wow. Also da ist ganz klar von mitfolgenden Zeichen die Rede. Kleine Einschränkung, da steht nicht, jedem Gläubigen werden alle diese Zeichen folgen, sondern dem Gläubigen folgen alle Zeichen. Also allen Gläubigen. Das heißt also, das ist so eine Pauschalaussage. Ja? Also falls du jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Dämonen ausgetrieben hast, das muss jetzt nicht bei jedem unbedingt sich manifestieren. Ja? Aber irgendwas davon wäre schon schön. Weil es so pauschal ist, aber den Gläubigen, einfach den Gläubigen. Nicht den Katholiken, den sowieso oder was weiß ich wem, ja? Sondern den Gläubigen. Ja? Und der Herr liebt es damit auch sein Wort, die Verkündigung zu bekräftigen. Und jetzt haben wir ja gehört, das gibt ja anscheinend ganz verschiedene Wirkungen des Heiligen Geistes. Die allererste am Auferstehungsabend, wo Jesus die Jünger anhaucht und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und derselbe Jesus sagt aber, wie gelesen, am Anfang der Apostelgeschichte, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Haben sie also zu dem Zeitpunkt noch nicht, als er sie angehaucht hatte? Oder war das nur so ein prophetisches Hauchen, was auch immer? Ich bringe dieses Hauchen in Johannes 20 damit in Verbindung, dass er den Lebensgeist in sie hineinhaucht und sie fortan seine Brüder nennt und seine Geschwister. Und das ist ein Spiegelbild, ganz kurz, für die, die die Bibelstelle kennen, zu 1. Mose 2, wo er dem Adam den Nefesh Chaya eingehaucht hat. Da steht im Griechischen, in der Septuaginta, genau das gleiche Wort, einhauchen. Ja? Und so wie Gott den natürlichen Odem des Lebens, dem Menschen, dem ersten Menschen eingehaucht hat, haucht er mit seinem Heiligen Geist sein ewiges, neues Leben ein. Für mich ist das ein Hinweis auf die Wiedergeburt, auf die neue Geburt, dass wir neues Leben empfangen haben und dann durch den Geist Gottes Aber Vater sagen können. Ja? Das ist ein Geschenk, was durch den Heiligen Geist gewirkt hat. Das heißt, es Wirkungen des Heiligen Geistes, gibt ganz, ganz viele, ganz, ganz viele. Ja? Und jetzt spricht Jesus vor der Himmelfahrt von der Kraft des Heiligen Geistes. Es gibt also eine Kraftzufuhr, die nicht dasselbe ist wie das, was Menschen bei der Wiedergeburt empfangen. Oder überhaupt auf dem Weg zur Bekehrung. Auf dem Weg zur Bekehrung werden sie überführt durch den Heiligen Geist. Plötzlich wird ihnen klar, was ihr Leben bedeutet oder vielleicht, wo sie schuldig geworden sind, wo sie was verändern müssen, wo sie plötzlich Klarheit haben über das, wer Gott ist, wer Jesus ist. Ja? Das macht der Heilige Geist. Das ist also Wirkung des Heiligen Geistes, ja. Aber jetzt gibt es eine Kraftwirkung. Und Jesus sagt es ja sogar, nach nicht mehr vielen Tagen. Wir haben es gehört. Ja, ich denke, das haben wir gelesen schon, oder? Oder haben wir das nur mit den Zeugen gerade eben? Deswegen komme ich jetzt ein bisschen dahinter, weil es schon kam. Warte mal, dann lesen wir doch nochmal vorher, genau, von die Verse vorher, Vers 4 bis 5. Nachher ab Vers 8 haben wir ja gehört, aus Apostelgeschichte 1, ganz am Anfang der Apostelgeschichte. Da heißt es, als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und dann kommt dieser Text, ihr werdet meine Zeugen sein. Also er spricht von einem verheißenen, zukünftigen Ereignis, was in Kürze passieren wird, nach nicht mehr vielen Tagen, und bringt das in Verbindung mit dem Wort, was Johannes der Täufer gesagt hat, ich taufe mit Wasser, aber nach mir kommt ein Größerer, und der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also daher kommt dieser Begriff Taufe im Heiligen Geist oder Geistestaufe, ja, der theologisch umstritten ist, aber leitet sich ganz klar aus allen vier Evangelien, sogar Johannes hat das. Ja, und hier der Apostelgeschichte und sogar noch im zweiten Vers in der Apostelgeschichte ab, den wir noch lesen werden. Wie gesagt, dieses Hauptwort Geistestaufe gibt es so nicht, aber dieses Taufen im Heiligen Geist oder dass da was passiert, ja, was mehr ist als nur irgendeine Berührung vom Heiligen Geist, das ist ganz eindeutig in den Evangelien und in der Apostelgeschichte zweimal verankert. Und wenn er jetzt sagt, nicht lange nach diesen Tagen und dann einige Verse weiter von Pfingsten die Rede ist, ist doch klar, dass man das damit in Verbindung bringen muss. Und Petrus macht das selbst ja auch später. Daher jetzt auch nochmal die Verse aus, von der Pfingstgeschichte. Wir werden dort einfach Apostelgeschichte so ein bisschen durchgehen, das auf uns wirken lassen. Und daraus auch folgern, dass wir uns selbst auch an einem bestimmten Punkt befinden, wo wir uns ausstrecken können nach mehr vom Heiligen Geist. Als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Diese Gebetsgruppe, die hat sich inzwischen erweitert, waren nicht nur die 11, inzwischen waren die Brüder von Jesus dabei, die ihn auch als Messias erkannten, Jakobus und Judas und andere, die Mutter von Jesus, Maria, auch die hat die Erfüllung im Heiligen Geist erlebt und noch, ich glaube, noch insgesamt 120. Ja? Ein größeres Obergeschoss, ein größerer Obersaal, wo die dann reinpassen und immer schön gebetet haben, weil sie wussten, bald, ganz bald passiert das. Und plötzlich entstand am Pfingsttag, also am jüdischen Pfingstfest, man kann auch sagen Wochenfest oder Shavuot, also Erntedankfest könnte man fast sagen dazu, entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich nicht auf einen von ihnen, einen Petrus, einen Papst, einen Mose, einen König, sondern auf jeden von ihnen setzten, diese zerteilten Zungen. Ja, und das ist ein ganz, ganz kräftiger Hinweis, weshalb wir glauben, um das vorwegzunehmen, dass sich in jedem die Gaben des Geistes manifestieren können. Deswegen auch jeder Christ, jedes Gotteskind ein lebendiger, wirksamer, effektiver Baustein in der Gemeinde ist. Deswegen ist das so dieses Laienmoment, also wo es eben nicht nur um die Theologen und die Ausgebildeten und die und was weiß ich, so bedeutungsvoll. Ja? Deswegen gibt es ja so unendlich viele Untergrundgemeinden, wo kein einziger ein ausgebildeter Pastor ist, aber trotzdem ein lebendiges, geistiges Leben dort sich entfaltet. Also auf jeden Einzelnen setzten sich diese Zungen. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Das muss ja das wohl sein, was vorher verheißen war. Und fingen an, daraufhin in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Das ist eigenartig. Man erwartet vielleicht was ganz anderes. Ging mir auch so. Also es hieß, komm, lass uns beten um den Heiligen Geist. Ja, habe ich was ganz anderes erwartet. Diese Gabe hatte ich überhaupt gar nicht vor Augen. Konnte ich so nichts, hab mal von gelesen, aber konnte ich so nichts mit anfangen. Ja? Aber das kam. Ja? Ist verrückt, was soll das? Was bringt das in anderen Sprachen? Wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem, jetzt gab es Zeugen, Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Die haben das irgendwie mitbekommen, ja, weil so ein Getöse da entstand. Es gibt diesen Bericht, ja, von der Erweckung in der Azusa Street, ja, wo mächtige Zeichen und Wunder geschehen sind, der Heilige Geist auch wirklich feuerähnlich herunterkam, sodass sie die Feuerwehr gerufen haben. Ja. Und das war kein blinder Alarm, es war wirklich Feuer da. Aber es war ein geistlich gewirktes Feuer. Ja. Und dann kriegen sie das also mit. Vers 6, als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Das war ja, wie gesagt, ein großes jüdisches Fest. Also waren Menschen aus aller Herren Länder dort und hörten plötzlich ihre eigene Sprache in dem, was diese Leute sagten. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen zueinander, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Das sind Provinzler, sind das Galiläer? Sind das nicht alles Bayern? Oder sind das nicht alles Sachsen oder sowas? Irgend so eine Volksgruppe müsste man da nehmen. Klammer auf, wo man denkt, die können doch nicht mal richtig Hochdeutsch sprechen. Das ist interessant, habe ich wirklich bei den Bayern mal erlebt. Ja? Auf der Bibelschule, Martin Seliger, der hat dann in der Gebetsgruppe, ist ein Bayer, ja? Also wie gesagt, bei dem hört man, der konnte, also nicht akzentfrei, und was er konnte, wollte auch nicht. Ein sehr kluger Mann, abgesehen davon. Und er betet dann in so einer Gebetsgemeinschaft ein sauberes Assyrisch, was ein Freund von mir, ja, den kann ich euch die Handynummer von ihm geben, der Wollner Bezayat aus Frankfurt, verstand. Und weil er selbst Assyrer ist, ja, kein Iraner, sondern ein Assyrer aus einer Volksgruppe, die im Iran lebt, relativ wenig verfolgt wird, aber doch eine Randgruppe ist. Und an der Grenzregion zwischen Assyrien und Syrien gab es militärische oder irgendwelche Konflikte zu der Zeit, in den 80er Jahren. Ja. Und dieser Bayer betete eine Fürbitte in Assyrisch genau für diese aktuellen Probleme. Und der liebe Wollner, der fing an zu weinen, der war ganz berührt, dass sein Volk, sein Land, ja, da bedacht wird im Gebet, der wusste das gar nicht. Der dachte, der betet für Hintertupfing oder für FC Bayern oder so, keine Ahnung. Aber das ist das Interessante, weil dadurch werden Wirkungen freigesetzt. Ja? Man kann in Zungen gar nicht mit Akzent sprechen. Es sind saubere, reine, vorhandene, existierende Sprachen. Manchmal auch englische Sprachen, ja, oder neue Sprachen. Aber oft vorhandene. Und das, hier waren es vorhandene Sprachen. Wow. Und das von Galiläern, hätten wir nicht gedacht. Wieso hören wir sie dann ein jeder in unserer eigenen Sprache reden? Wow, ja, Pfingsten, ja, das war gewaltig. Das sind an einem Tag, wie viel, 1000, 3000, über Tausende zum Glauben gekommen, ließen sich taufen. Also da wäre ich übrigens gerne dabei gewesen, wie die das hinbekommen haben. Die 12 Apostel, 3000 durch 12, also wie viel Minuten haben die da pro Taufe gehabt? Also bevor die Sonne untergegangen sind, waren 3000 unter Wasser. Irgendwie haben sie es geschafft. Ja. Und dann ist natürlich, das ist ja einmalig. Also Pfingsten, das ist ja wirklich gewaltig, ist einmalig. Ja. Und das ist jetzt das theologische Problem, ist das die theologische Frage. Warum erzählt der Lukas das? Ist das der Hinweis darauf, so fing es an, das ist das Einmalige, das ist Pfingsten, so ist die Kirche geboren worden, was stimmt. Ja? Und das ist dieses Einmal, auf den wir uns alle zurückbeziehen. Da fing es an. Und da wurden die Apostel, und da der Petrus, der wird ja später als erster Papst bezeichnet werden. Und von dem wird dann wie so eine Streichwurst der Heilige Geist so gestreckt. Ja? Von dem geht es aus. Jetzt hat er das den nächsten Aposteln oder den nächsten Jüngern übergeben. Und die haben es wieder übergeben. Und die haben es dem Erzbischof sowieso, der Erzbischof dem Bischof und der Bischof dem Priester. Und der Priester übergibt es dann bei der Firmung dann irgendeinem Kommunion oder zu firmenden Kind. Der eine Heilige Geist, damals zu Pfingsten ausgegangen, oder, also eine Auslegungsmöglichkeit, oder, warum berichtet Lukas uns das? Weil es ein Modell ist. Weil es ein Modell ist. Modellhaft dafür, wie weltweit Gemeinde Jesu entsteht, gebaut wird und wie weltweit der Heilige Geist gegeben werden kann. Das ist eine theologische, hermeneutische Frage. Wie ist das gemeint? Warum erzählt er das? Ich meine, warum lesen wir überhaupt die Apostelgeschichte? Ja, das, um wehmütig zurückzublicken, wie das damals war. Oh, das war ja toll, war ja echt toll damals. Ja. Oder auch diese Gütergemeinschaft. Warum steht da? Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, in dem Gebet und im Brotbrechen, damit wir wissen, was für eine tolle Gemeinschaft die damals hatten, auf die wir nie wieder zurückkommen werden. Nein, als Modell, ihr merkt schon, zu welcher Auslegung ich tendiere, als Modell für das, wie seitdem Verbreitung des Evangeliums, Ausbreitung des Reiches Gottes funktioniert. Über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Natürlich darüber, dass Menschen Jesus Christus annehmen. Es geht nämlich weiter. Die Apostelgeschichte hört nämlich nicht in Kapitel 2, auch nicht Kapitel 4, wo wir vorhin schon gehört haben, hört da nicht auf. Durch eine Verfolgungswelle haben sich die Jünger ausgebreitet über Jerusalem hinaus. Ja, eigentlich war es da ja ganz, war ja toll, war ja diese Gütergemeinschaft, also keiner wollte da weg, so gemütlich, wie so eine Megachurch, die mit 1000 Leuten dann zusammenkommt. Das heißt, jetzt geht es irgendwo nach Kleinberg oder in die Provinz. Ja, oh, will man gar nicht hin, es ist doch so schön hier. Aber durch die Verfolgung sind sie losgegangen. Und auch ein Philippus, der eigentlich ein Diakon war, kam dann nach Samaria und hat dort gepredigt und siehe da, er war voll Heiligen Geistes, wird vorher ja auch gesagt. Gott bestätigte sein Wort mit folgenden Zeichen, genau wie in Markus 16 beschrieben. Dämonen fuhren aus, Menschen wurden geheilt, Menschen kamen zum Glauben, ließen sich taufen. Und jetzt was Interessantes, das steht in Apostelgeschichte 8, Vers 14. Als aber die Apostel, die nämlich in Jerusalem geblieben waren, die sind da geblieben, hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hat, dass die ehemalige Hauptstadt des Südreiches, inzwischen so ein synkretistischer Pool, wo es nicht so ganz astrein theologisch zugeht. Und die sandten in dem Augenblick, wo sie das gehört haben, Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Warum mussten da extra die Apostel kommen? Das kann doch der Heilige Geist direkt machen. Ist der Heilige Geist nicht allmächtig, sie direkt zu taufen oder sie zu bevollmächtigen? Was meint ihr? Warum müssen da die Apostel kommen? Vielleicht hat jemand eine Idee.
Als Zeugen.
Als Zeugen dessen, dass da wirklich auch was von Gott her passiert ist.
Weil Zeugen sein kann sich auch nicht auf den Heiligen Geist.
Auch gegenseitige Zeugen, genau, das gegenseitige Bekunden. Also könnte man ganz verschiedene Erklärungen anführen. Natürlich wird dadurch diese neue Bewegung, ja, die ja in so einem, wie gesagt, von Jerusalem eigentlich im Judentum abgetrennten Gebiet, ja, damit wird diese Bewegung an die Urgemeinde angeschlossen. Also Gott liebt es auch, Verbindungen zwischen Gemeinden zu schaffen. Deswegen ein Grund, warum ich das mit Forstberg zum Beispiel ganz gut finde, oder überhaupt, dass man sich als Gemeinden vernetzt, dass es auch Mutter- und Tochtergemeinden durchaus gibt, also so Verbindungen. Ja, und hier schaffen sie eine geistliche Verbindung zu dem apostolischen Dienst. Denn Philippus war kein Apostel. Es hat schon eine Bedeutung. Ja, nicht wegen Papst, aber so wegen diesen Apostel. Und warum beteten sie denn um den Heiligen Geist? Ja, das steht hier, Vers 16, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren lediglich getauft auf den Namen des Herrn, Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist, wird dann ganz lakonisch gesagt. Interessant eigentlich, gell? Warum haben die nicht einfach auch den Heiligen Geist empfangen? Ja komm, die sind doch getauft, das ist doch... Es gibt auch keine getauften Christen ohne den Heiligen Geist. Ja, es stimmt, ohne die Geisteswirkung hätten sie sich niemals bekehrt und niemals taufen lassen. Das ist natürlich eine Geisteswirkung. Aber sie sollten die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und soll ich mal sagen, was ich glaube, warum? Weil das eine dämonisierte, dunkle Stadt gewesen ist. Samaria war ja schon immer die Hauptstadt von Götzendienst, vom Baalsdienst. Also da haben sich über Jahrhunderte, sage ich mal, die Dämonen richtig wohlgefühlt, etabliert. Es gibt so manche Hochburgen, auch der Finsternis, über Jahrhunderte. Ja? Und die können nicht aufhalten, dass ein Evangelist, ein naives Kerlchen wie Philippus, ja, lass den mal 20 Jahre alt gewesen sein, alleine, noch nicht mal zu zweit nach dem jesuanischen Prinzip, dass er sie zu zweit, der ist da allein einfach hingegangen, doch, weißt du was, die brauchen das Evangelium, hat einfach angefangen zu predigen, war vielleicht selbst überrascht, was das für eine Wirkung erzielte. Und die Dämonen, der Zauberer Simon, der dort war, die belasteten Menschen, sie konnten die Kraft des Heiligen Geistes durch diesen einen Mann nicht aufhalten, dass sie zur Bekehrung, zum Glauben gekommen sind und sich taufen ließen. Aber der Durchbruch des Heiligen Geistes kam nicht. Versteht ihr? Dafür mussten die Apostel kommen. Ich sag mal, andere Geschütze aufgefahren werden. Ja. Also Petrus und Johannes, ich würde sagen, das reicht erstmal. Also die haben das mit diesem gelähmten, am Tempel hinbekommen. Und also... Das ist der Grund, warum vielleicht manchmal so Blockaden sind. Ja, manchmal fragen sie, ja, wieso? Bei dem passiert was. Manchmal gibt es bei mir eine Blockade. Macht doch nichts. Kein Mensch kann verhindern, dass ich zu Glauben komme, dass ich Jesus annehme, dass ich neu werde. Aber manchmal bedarf es einer besonderen Kraftwirkung, dass ein Durchbruch passiert im Sinne der Taufe im Heiligen Geist. Und Jesus hatte ja gesagt, das hatte Petrus ja noch in Erinnerung und Johannes. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, wie geht's weiter? In Judäa, in Samaria, es wird extra gesagt, was? In Samaria, what? Das ist doch dieses synkretistische, sektenähnliche Gebilde da. Das sind doch dämonische Sachen, ja. Und da ist auch dieser Simon, der ist noch on fire für die falsche Seite, aber der wird auch zu Boden gerungen unter der Kraft des Heiligen Geistes. Der lässt sich sogar auch taufen. Nachher weiß man nicht so ganz, ob da irgendein Fake dabei gewesen ist, aber der hoppelt dann so mit, weil er merkt, die Kraft Gottes ist stärker als alles, was er aufbieten konnte. Also wird hier wahr, ihr werdet meine Zeugen sein in Samaria, das hat Jesus gesagt. Und deswegen legen die Apostel Wert darauf, dass das solide, vollständig da das Reich Gottes durchbricht. Sehr interessante Geschichte. Wir haben jetzt also einmal die Version, wie der Heilige Geist an Pfingsten unwillkürlich souverän vom Himmel her plötzlich auf die Erde herabfällt, dann hier diese, ich sag mal, stufenartige Bevollmächtigung, bis es zur Taufe im Heiligen Geist kommt, durch die Handauflegung der Apostel. Und jetzt kommt die nächste Geschichte, die ich euch unbedingt auch noch nahelegen möchte. Im Haus von den Cornelius, kennen viele, Apostelgeschichte 10 ist das. Da wird lang und breit vorher erzählt, wie das passieren konnte, dass Petrus als orthodoxer Jude in das Haus eines Römers gegangen ist. Der musste sich später auch dafür rechtfertigen. Ja. Zum Beispiel verrückt, wenn der Heilige Geist wirkt, dass man sich später da fast für entschuldigen muss. Ja. Aber so bei kirchlichen Stellen oder Ämtern oder so kann alles passieren. Was habt ihr da gemacht? Oder so. Aber Petrus auf jeden Fall bezeugt das ausführlich, wie durch eine Wirkung des Heiligen Geistes, eine Vision und Gottes Reden und alles mögliche Führung kam da zusammen, dass er wirklich zu diesem Cornelius gekommen ist. Das wird in Kapitel 10 aufs Ausführlichste geschildert. Und der Petrus hat gesagt, boah, da muss man, das ist jetzt ein ganz wichtiger Augenblick, der will wirklich hören, was Gottes Wort ist, was Gottes Gedanken sind. Er hat eine wunderschöne, ausführliche Predigt vorbereitet. Ja. Und erlebt dann folgende Überraschung, Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, der war noch gar nicht fertig, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Nicht auf alle Menschen, nicht auf alle Hunde oder Babys, aber alle, die das Wort hörten, also aufnehmen konnten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, also Juden, gerieten außer sich vor Staunen. Warum denn? Darüber, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden, über die Nationen ausgegossen wurde. Denn Gottes Geist wurde doch angekündigt für das Volk Israel. Ich will meinen Geist ausgießen, ihr sollt ein neues Herz bekommen, ich will einen neuen Bund mit euch schließen. Er ist immer über das Haus Juda und über Israel gedacht. Und jetzt, das ist doch jetzt der Hammer. Die sind doch unbeschnitten. Die sind doch noch nicht mal getauft. Die sind gar nichts. Und da kommt der Heilige Geist herab. Meine Güte. Das ist ja verrückt. Da waren die total entsetzt. Woher konnten sie das denn wissen, dass die Gabe des Heiligen Geistes herabgekommen ist? Also, da fiel der Heilige Geist. Ja, was weiß ich, die haben geweint, die haben gelacht, die haben gezittert vielleicht. Was weiß ich, man weiß es nicht so ganz. Ja. Aber warum waren die so entsetzt? Sie waren außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Das ist der Hammer. Und da haben wir die Parallele zu Pfingsten. Dass es eben kein einmaliges Ereignis ist. Dass es eben kein Hochmodell ist, wo man sich vielleicht kann orientieren und hochziehen kann, was aber nie wieder passieren wird, was dann erledigt ist, sondern hier haben wir ja schon die Wiederholung in ganz anderen Kontext. Ja, so gerade in diesem Heidnischen, gerade bei einem Römer. Ja, da greift höchstens das, was Paulus ja zu Pfingsten gepredigt hat, dass durch den Propheten Joel, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, auf alle Generationen. Hoch und niedrig, gesellschaftlich und so weiter. Und da kann man dann auch sagen, ja, auf Juden und auf Nichtjuden. Und da ergriff Petrus das Wort, kann auch jemand diesem das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Da baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben. Also was ich damit auch zeigen will, es passieren immer wieder vergleichbare Dinge, aber durchaus in einer unterschiedlichen Reihenfolge, in einem unterschiedlichen Kontext. Hier war Petrus selbst anwesend. Der brauchte gar nicht aus Jerusalem extra geholt werden. Aber während er anwesend war, ohne Handauflegung, fiel einfach der Heilige Geist, bevor er überhaupt fertig gepredigt hatte und seinen Aufruf gemacht hatte. Also, das ist jetzt wieder so eine souveräne Geschichte, ja, ohne Handauflegung, weil Gott das wahrscheinlich beglaubigen wollte. Also das gibt's eben auch. Manche hier in Samaria werden nach der Taufe, ja, nach der Wassertaufe mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ja, ein alter Freund von mir, der eigentlich evangelisch war, der die Kinder wollten, dass der Vater mit der Mutter in die Gemeinde gehen. Und dann kam er so da in die Gemeinde rein und als er sich taufen ließ, als er aus dem Wasser rauskam, hat er in Sprachen gebetet. Ja? Seine ersten Worte, nachdem er aus dem Wasser rauskam. So kann das sein, Samaria, die Taufe und dann die Handauflegung und Erfüllung des Heiligen Geistes. Hier vor der Taufe, vor überhaupt irgendeiner Handauflegung, vor irgendwas, souveräner Akt Gottes. Ja, also bedeutet, das ist nicht ganz unwichtig, es gibt da kein festes Schema. So muss es sein. Weil Gottes Geist geht, wo er will. Ja, das dürfen wir nicht festlegen. Wir können das begünstigen, wir können das unterstützen, wir können mit allem rechnen, mit verschiedenen Formen auch von mir aus. Ja. Und jetzt, wie gesagt, das Ende von Kapitel 10. Jetzt war das passiert, Petrus blieb noch ein paar Tage dort und so weiter. So. Und jetzt, als er in Jerusalem zurückkam, musste er sich rechtfertigen für die Erweckung. Ist auch hart, gell? Also, was hast du da gemacht? Ja, aber Gott hat doch gewirkt. Ja, aber wir haben gehört, so ein nettes Gerücht, du bist bei einem Römer eingekehrt. Hast du dich doch verunreinigt, das geht ja gar nicht. Du musst ein Vorbild sein. Petrus, was hast du gemacht? Du musst ein Vorbild sein. Jetzt machen das alle. Und Petrus hat versucht, sich zu rechtfertigen. Das hat doch alles der Heilige Geist gewirkt. Er kommt in die Erklärungsnot. Was übrigens auch heißt, dass er kein unantastbarer Papst war, gell? Der über allem steht. Gell? Oder irgendein, wir haben ja heute manchmal so geistige Superstars, wo man das Gefühl hat, die können nicht hinterfragt werden. Gell? Also Petrus, der wurde von den Leuten hier hinterfragt, auch wenn er der Erste der Apostel war. Paulus hat ihn hinterfragt, auch wenn er der Erste der Apostel war. Und dann erzählt er ihnen das, und das Hauptargument, was Petrus diesen strengen Juden, sage ich mal, in Jerusalem bringt, das Hauptargument ist Apostelgeschichte 11, Vers 15. Als ich aber zu reden anfing, da war es schon sogar der Anfang der Predigt, der Kurzpredigt, also es war echt eine ganz kurze Predigt, bei der Aufnahme war fast nichts drauf, also weil dann kam schon was ganz anderes. Also da war nicht nur während er redete, sondern er sagt selbst, als ich anfing zu reden, also was weiß ich, in der ersten Stunde, er wollte eigentlich 3 Stunden predigen oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls, er will damit sagen, ich kann da nichts dafür. Da müsst ihr mit dem Heiligen Geist oder mit Gott irgendwie mal klären. Ich hab nichts über den Heiligen Geist gehört. Ich habe angefangen, über Jesus zu predigen. Ja? Und ich denke, ich sehe nicht recht. Ich habe eine schöne Predigt vorbereitet. Aber der Heilige Geist fiel auf sie. Und jetzt achtet mal auf die Formulierung. Gleich wie auch auf uns am Anfang. Das ist stark. Weil Petrus, der Apostel, selbst eine Verbindung von einem Ereignis nach Pfingsten zieht zu Pfingsten. Wo man doch sagen kann, also hör mal, Petrus, das war jetzt wirklich was ganz anderes. Da sind 2000 Menschen, 3000 an einem Tag zum Glauben gekommen. Das kannst du doch nicht vergleichen mit diesem Haus. Wie viel waren da bei Cornelius? 40, 50, wenn es hochkommt? Das kannst du doch nicht vergleichen. Ist doch was ganz anderes. Pfingsten. So. Aber es hat ihn irgendwie daran erinnert. Irgendwie sagt er, erstens kann ich nichts dafür. Zweitens hat es mich irgendwie erinnert, da gedachte ich an das Wort des Herrn. Wie er sagte vor der Himmelfahrt, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Doch, aber doch nicht die bei Cornelius in Caesarea. Doch ihr 12. Das bezieht sich nur auf die 12 Jünger, noch nicht mal auf die Frauen. Denn Jesus hat es wahrscheinlich zu den Jüngern gesagt, zu den Aposteln. Und Petrus sagt, nein, das scheint auszuufern. Leute, stellt euch doch darauf ein, dass mit dem Heiligen Geist, das scheint auszuufern. Das ufert aus. Geht über alle Grenzen hinweg. Stellt euch schon mal darauf ein, das wird irre. Daran muss ich aber denken. Also er muss an diesen Einstieg denken, an diese Einstiegserfahrung, zieht aber selbst eine Parallele, weil das so unwillkürlich vom Himmel her passiert, so souverän, so göttlich. Und weil sie auch in Sprachen geredet haben, wie an Pfingsten. Und weil sie Gott hoch gepriesen haben in diesen anderen Sprachen oder auch in Griechisch, Hebräisch, was weiß ich, Aramäisch. Das ist doch krass. Und dann sagt Petrus, Vers 17, wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns. Zieht wieder eine Parallele, wie auch uns. Das ist doch was ganz anderes. Nein, das ist eben nicht was anderes. Nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Als sie das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Haben dann Schalter umgelegt und gesagt, ja, dann ist es anscheinend doch von Gott, dann ist es doch was Positives, dann wollen wir das mal begrüßen, dann wollen wir das mal gutheißen, obwohl sie doch noch vielleicht im Herzen doch noch so ein bisschen skeptisch waren, aber Man will ja Gottes Souveränität auch nicht anzweifeln letzten Endes. Wenn Gott das so wollte, Gott, was du manchmal machst, also was Gott manchmal macht, gerade wenn es um den Heiligen Geist geht, da gibt es Sachen, die passen nicht ins Schema. Was hat mir jetzt vor ein paar Tagen eine erzählt, warte mal, wie war das, von so einem Kind, ein Achtjähriger, was war das bloß? Das war irre, wo ich gedacht hätte, nein, ich bete doch nicht mit Kindern um die Gaben des Geistes, da hört es bei mir auf. Aber wenn Gott es macht? Was machst du, wenn Gott es macht? Also, Gottes Souveränität. Ja? Oder was ganz Anstößiges, kommt einer aus der Drogenszene zum Glauben, kommt bei uns in die Gemeinde, oh, wir freuen uns natürlich, oh, ein neuer Bruder, komm, ich nehme dich mal in den Arm, ja, völlig schweißgebadet, egal. Ja, so. Und dann, boah, und er fängt an zu beten, so. Wir haben Gebetsversammlung, zwei Tage danach, glaube ich, irgendwie so, haut der eine Prophetie raus, was Gott ihm gesagt hätte, was er der Gemeinde sagen soll. Er sagt, hey Junge, jetzt komm, bleib mal auf dem Teppich, jetzt sieh erst mal zu, dass du die ersten Schritte im Glauben machst, Glaubensgrundkurs, Grundlagen legen. Jetzt erst mal da, wir sind bei Thema 8, Heilige Geist kommt am Alpha-Kurs erst ganz am Ende. Haut er eine Prophetie raus und das hat gesessen. Das hat volles, ja, jetzt darf der nicht übermütig werden. Ja, muss man schon auch dann so ein bisschen dranbleiben. Ich glaube, Sergei hieß der, weiß ich noch. Und, aber wir konnten nicht drumherum, es war der Heilige Geist. Also das ist schon auch spannend, auch herausfordernd. Ja, weil natürlich der Heilige Geist auch Dinge zeigen kann, die auch eine Gemeindeleitung vielleicht sogar noch nicht mal so erkannt hat. Ja, es kann korrigierend sein. Die Gemeindeleitung lädt einen Redner, haben wir erlebt, aus Afrika ein, angeblich ein Bischof, was auch immer das ist, was das auch immer in Afrika bedeutet, jedenfalls nicht von einer normalen Kirche. Und alle sind begeistert, weil eben Zeichen und Wunder wurden verheißen, so. Und da kriegt jemand eine ganz glasklare Prophetie, seid vorsichtig, bei dem stimmt was nicht. Ach, jetzt haben wir den schon eingeladen, komm, ich glaube, die Poster waren sogar schon gedruckt, Geld ausgegeben dafür und so. Ach, ich weiß nicht. Ja. Und nachher war das so ein Flop. Oh. Promis könnte das bestätigen. Er hat auf den Knien nachher Buße getan, dieser sogenannte Bischof. Er hat um Entschuldigung gebeten, weil er Geld veruntreut hatte und sowas. Aber da war die Warnung, es war ein ganz normales Gemeindemitglied. Da hätte sich die Gemeindeleitung nicht zu schade sein sollen. Ja, zu sagen, danke, wir beten drüber. Und wenn der Geist Gottes das bestätigt, wir sind nicht allein da, oder wir stehen nicht über dem Heiligen Geist. Ja, dann ordnen wir uns dem unter. Das ist das Dramatische, sage ich mal. Die Entscheidung muss trotzdem die Gemeindeleitung fällen, auch dafür gerade stehen, so oder so. Ja? Auch prüfen, auch wie ist zum Beispiel eine Prophetie jetzt umzusetzen im Gemeindeleben oder Alltag. Ja? Aber das ist schon das Spannende, dass Gott da grundsätzlich erstmal keine Grenzen setzt. Ja? Wow, hier haben wir jetzt wieder ein souveränes Modell. Ja, ein Beispiel, also es gibt Beispiele, die sehr unterschiedlich verlaufen. Unter den Heiden, in Samaria, ihr werdet meine Zeugen sein. Ja? Mit Handauflegung, ohne Handauflegung, vor der Taufe, nach der Taufe. Merkt ihr, das ist flexibel und trotzdem sind ähnliche Manifestationen werden verzeichnet. Also der Heilige Geist ist derselbe, aber diese Dynamik, die müssen wir respektieren. Deswegen dürfen wir auch kein Schema draus machen, auch als Pfingstbewegung nicht. Ja? Und trotzdem rechnen damit, dass Gott auf allen Kontinenten, wie wir es ja auch erleben, in allen Städten und Dörfern den Heiligen Geist herabsenken lassen kann. Eine letzte Geschichte, bevor wir dann tatsächlich auch die Möglichkeit geben wollen, dafür beten zu lassen, für sich selbst. In unserem Bad Triburg, in unserer Stadt, ja, wir sind doch so wenige unter so viele. Aber wenn der Heilige Geist uns erfasst, wie die 12 Jünger, dann können wir Veränderungen bewirken in unserer nächsten Umgebung, aber auch da, wo Gott uns hinstellt. Und deswegen unbedingt noch diese letzte Episode aus Ephesus. Ja? Kapitel 19 sind wir jetzt schon. Ja? Kapitel 19, Vers 1. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er über die höher gelegenen Gebiete gezogen war, nach Ephesus kam. Gewaltige Reisewege, die da zurückgelegt haben. Und als er dort einige Jünger fand, das sind im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte immer Gläubige. Jünger gleich Jesusgläubige. Sonst hätte es erklärt werden müssen, wenn es Jünger der Pharisäer oder andere Jünger gewesen wären. Da wird manchmal noch rumgetrickst. Und er fand sie dort und er sprach zu ihnen: Habt ihr eigentlich den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Heiliger Geist? Nie gehört. Das ist eine spannende Frage. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ganz viele sagen, man kann doch gar nicht gläubig sein, ohne den Heiligen Geist empfangen zu haben. Es stimmt, wie gesagt, die Wirkungen des Geistes Gottes zur Bekehrung, zur Wiedergeburt, das sind Geisteswirkungen. Also insofern hat man auch mit dem Zeugnis der Wiedergeburt vom Heiligen Geist empfangen. Das fand ich ganz toll vorhin, als vorgelesen wurde Johannes 20, empfangt Heiligen Geist, ohne Artikel. Das ist im Griechischen tatsächlich ein Unterschied. Also vom Heiligen Geist haben sie was empfangen. Sonst wäre man gar nicht gläubig. Stimmt, stimmt. Ja. Aber warum stellt er ihnen denn diese blöde Frage? Das sind doch Christen, das sind doch Gläubige. Der kommt mit denen zusammen, vielleicht haben die schon mal eine Runde gebetet, ein Lied gesungen. Der Paulus denkt sich, hier stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwas fehlt doch hier. Irgendwie? Ja, wieso? Wir sind doch ökumenisch. Es gibt ganz verschiedene Arten von Religionen, auch im christlichen Bereich und so, ja. Und Paulus sagte, ich glaube, denen fehlt was. Wie so ein Arzt, ja. Ich glaube, ihnen fehlt was. Und der andere sagt, ihnen fehlt gar nichts, sie haben alles. Ja, also, wenn man alle Krankheiten hat, meine ich. Genau. Aber der Arzt, Paulus, sage ich mal, der geistliche Arzt, sagt, ich glaube, denen fehlt was. Deswegen fragt er nach. Habt ihr denn den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, wir haben noch nicht mal gehört, dass es überhaupt einen Heiligen Geist gibt oder dass der da ist. Also die waren da unterbelichtet auf diesem Gebiet. Ja? Es gibt Heere von Christen und sogar Kirchen, die auf diesem Bereich unterbelichtet sind. Manche sind auch so demütig, das einzugestehen. Was nicht heißt, dass wir die Weisheit mit Löffeln gegessen haben, aber wir haben zumindest ein paar Erfahrungen. Und wir haben schon mal davon gehört. Und wir tasten uns da weiter vor. Und die haben noch nicht mal gehört, dass der Heilige Geist in dieser Weise da ist. Dann sprach er zu ihnen, sag mal, er geht da noch einen Schritt zurück. Wie seid ihr überhaupt getauft worden? Sie aber erwiderten auf die Taufe von Johannes. Deswegen sagen manche, dann waren es ja Johannes-Jünger. Nein, ich glaube, dass das ganz normale Jünger waren, die aber nur diese Taufform kannten durch Apollos. Ja? Wird ja anderweitig erklärt, dass er eine mangelhafte Tauflehre hatte. Vers 4, da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt, an Jesus Christus. Okay, das waren interessante Jünger. Die haben irgendwie gesagt, wow, alles klar, waren bereit. Haben nicht gesagt, was, wieso, was willst du uns denn sagen? Ja, sondern die waren belehrbar. Und auch hungrig irgendwie. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, also dann offensichtlich nach der Taufe, war noch nicht ganz trocken vielleicht, kam der Heilige Geist auf sie und, warum steht das da extra? Ist doch eigentlich völlig wurscht. Und sie redeten in Sprachen und prophezeiten, weissagten. Also zwei Gaben des Geistes werden direkt in Verbindung mit dem Empfang des Heiligen Geistes genannt. Nämlich das Sprachenreden, Zungenreden, wie auch immer man das nennen mag. Glossolalie, gibt Fremdwörter dafür, viele verschiedene Begriffe. Und die Prophetie. Ja? Aufgrund hier wieder in Verbindung mit der Handauflegung eines Apostels oder eines langjährigen Christen. Interessant, gell? Wie das so... Also, es taucht einfach nochmal immer wieder auf. Ja. Ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samaria, Kapitel 8, Caesarea, da geht es schon weiter nach Norden und jetzt Ephesus, was schon das Tor zur Welt ist eigentlich. Ja. Da steht ja das siebte Weltwunder, die Artemis der Epheser war da oder so. Ja. Also Ephesus war schon fast, ging schon Richtung Rom. Ja. Also wer da war, der hat dann schon eine Tür aufgestoßen zum Römischen Reich. Und dort war auch ein riesiger geistlicher Kampf auch nachher, ja, mit dieser Artemis und mit den Geistern, die sich da über Jahrhunderte getummelt hatten. Ja. Aber eine langjährige, mächtige Gemeinde ist dort entstanden. Ja. Das geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes, nicht einfach so. Ja, und hier war es wieder eine Empfangsreise in Verbindung mit der Handauflegung. Also Jerusalem, souverän vom Himmel, Samaria, Handauflegung. Caesarea, souverän vom Himmel, Ephesus, Handauflegung. Also scheint kein Schema zu sein. Auch nicht, dass man sagt, am Anfang war das so später war das so, das mischt sich, die Taufe ist noch irgendwo dazwischen, die Wassertaufe. Ja. Also das ist ganz interessant, ganz, es soll extra so geschildert werden, das macht das auch authentisch. Dass bewusst nicht ein Schema, ein starres Schema gelehrt wird, sondern wie es wirklich auch war und wie es der Souveränität des Heiligen Geistes entspricht und verschiedenen Führungen, verschiedenen Schritten, verschiedenen Wegen, die Gott geht. Und doch läuft es immer wieder auf diese Taufe im Heiligen Geist hinaus. Und immer wieder läuft es auf diese Gaben des Geistes hinaus, sprich das Sprachenreden oder als Sprachengebet auch verstanden. Und die Prophetie, das haben wir jetzt auch schon mehrmals gehabt, ist interessant. Und es ist erfahrungsgemäß tatsächlich in Verbindung mit dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist eine Initialgabe, was viele am Anfang geschenkt bekommen. Manchmal kriegen sie später noch andere Gaben. Ja. Aber das ist oft so eine, das stößt, vielleicht kann man das so formulieren, die Tür zum Übernatürlichen auf. Ja, weil man sich ja mit einer Sprache äußert, die man nicht natürlich gelernt hat. Ja. Und meistens ist das so, ich sage so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Erfahrungswert. Ja. Also die Europäer empfangen selten eine Sprache aus unserem europäischen Sprachraum. Ja. Wenn die Sprachen von Gott empfangen, Sprachen, Gebete, Sprachen, Reden, diese Gabe des Geistes, das sind das oft von anderen Kontinenten irgendwelche Gaben. Wahrscheinlich kriegen die Asiaten europäische Sprachen, die Afrikaner, keine Ahnung, südamerikanische Dialekte oder so. Oft sind es auch Dialekte, sogar Einzeluntersprachen. Zum Teil, es gibt ganze Bücher darüber, es ist zum Teil nachweisbar. Ja? Aber zum Teil vielleicht auch eine Himmelssprache, es kann alles Mögliche sein. Eine Engelssprache, wenn ich in Sprachen von Menschen und Engeln spreche, sagt Paulus. Ja? Also es kann doch diese Engelssprachen wohl geben. Da ist dem keine Grenze gesetzt, das ist sehr interessant. Halleluja. Aber es wird wahr, ja, auch dieses Open End, sage ich mal, bis ans Ende der Welt. Caesarea, Ephesus. Und meint ihr, im Kapitel 19 hört die Apostelgeschichte auf mit Nichten und mit Tanten. Ja, das geht weiter. Es geht bis nach Rom. Da hört die Apostelgeschichte auf, aber das ist auch ein Open End. Das ist ja nur eine Tür aufgestoßen für die Ausbreitung des Evangeliums und auch des Heiligen Geistes. Von dort ausgehen, bis ans Ende der Welt, hat Jesus gesagt, werdet ihr meine Zeugen sein. Da merkt man auch, da geht es über die damalige Generation weit hinaus. Das findet, was weiß ich wohin, in anderen Generationen seinen Niederschlag. Und das ist jetzt diese phänomenale Erfahrung, die seit 100 Jahren Millionen von Menschen in unseren Generationen gemacht haben, wie neu der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Wie gesagt, in Azusa Street, in verschiedenen Ländern der Erde, aber auch ganz unwillkürlich in Verbindung mit irgendwelchen Diensten, völlig unabhängig in irgendeinem Dorf oder auch in einer Bibelschule. Ja? Also das passiert seitdem und deswegen gibt es diese Pfingstbewegung, die am schnellsten wachsende religiöse Bewegung weltweit ist. Egal, als islamisch-buddhistisch mit eingeschlossen. Ja? Und deswegen ist es interessant und spannend und relevant und für mich nicht ein historisches Gedenken, ja, wie das war ja damals spannend da mit dem Pfingstfest, sondern es ist für mich eine akute, aktuelle, brisante Geschichte, weil der Heilige Geist ist ewig, das Wort Gottes ist ewig, ja, und es hat uns heute was zu sagen. Und aus dem Grund möchte ich jetzt, wenn wir ins Gebet gehen, ja, einfach die Möglichkeit geben, wer möchte, wenn eine Gabe des Heiligen Geistes, vielleicht gerade das Sprachengebet, Weissagen oder irgendwas empfangen möchte, als Ausdruck dessen nach vorne zu kommen, ja, wir wenden uns damit an Gott, strecken uns aus und ich werde dann in dem Fall dann die Hände auflegen, ja, für jeden kurz beten und einfach sehen, was Gott tut. Und ja, wir gehen im Segen des Herrn dann, nehmen die Verheißung Gottes in Empfang, vielleicht auch zum ersten Mal, vielleicht zum Auffrischen auch der Gabe, selbst das kann sein. Aber dass wir diesen Tag nicht als einen Gedenktag zu Ende gehen lassen und diesen Gottesdienst, sondern eben auch erwartungsvoll auch eine Erfahrung ermöglichen, dass wenn du Hunger hast nach dieser Kraft des Geistes, wenn du Verlangen hast danach, auch selbst von dieser Kraft erfüllt zu werden, die auch dir Durchbrüche ermöglicht, auch in deinem Glaubensleben, dann streck dich danach aus und wenn Gott will, kann er heute hier dir das mitgeben an diesem Tag oder auch wenn du zu Hause bist, in deiner Andacht oder im Badezimmer oder auf dem Fahrrad, haben es welche auch erlebt. Ja, das ist dann unabhängig davon, aber ich würde euch gerne damit auch, wenn ihr das wollt, auch segnen.